Ja, wenn wir so zurückblicken auf die letzten 20 Jahre, dann ist ganz viel geschehen, dann hat Gott ganz viel gemacht und es gibt natürlich viele Themen, die uns in dieser Zeit beschäftigt haben. Wer von euch würde überhaupt sagen, dass er von Anfang an, das war der 19. November 1995, mit dabei war? Oh, guck, 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 guck. Sehr schön. Hier, Matze auch noch. Genau. Also, den Rückblick, den gibt es am nächsten Samstag mit vielen Bildern. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Ja, und natürlich habe ich mir überlegt, was ist für mich im Grunde genommen der springende Punkt, das Entscheidende in all diesen Jahren gewesen? Oder hat sich vielleicht herausgebildet? Ich will auch nicht sagen, dass es von Anfang an bei mir so gewesen ist, aber was hat sich herausgebildet? Und beim Überlegen und beim Nachdenken war es für mich wirklich so, dass ich den Eindruck habe, das Entscheidende ist tatsächlich meine Haltung Gott gegenüber. Anders ausgedrückt, meine Anbetung Gottes. Und ich möchte euch dazu einen Bibelvers vorlesen. Ich habe das schon vor ein paar Wochen mal getan. Da hatte Toni dann den Mission Slot und ich möchte diesen Text gerne heute nochmal lesen. Und zwar steht er in Offenbarung Kapitel 4. Das ist der Auszug von einigen Versen aus diesem Kapitel. Und dort heißt es: Rings um den Thron standen 24 Throne, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen alle weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Und es ist interessant, und das ist mir auch erst nach und nach aufgefallen, dieser Text, diese Situation wird geschildert im vierten Kapitel der Offenbarung. Wer sich ein bisschen in der Offenbarung auskennt, der weiß, erstes Kapitel ist so die Geschichte des Johannes, wie er die Vision bekommen hat. Zweites und drittes Kapitel sind die berühmten Sendschreiben. Und dann fängt es mit Kapitel 4 an, sozusagen in die unsichtbare Welt hineinzugehen. Und die Offenbarung ist ja wirklich voll von dramatischen Schilderungen der Weltgeschichte, so könnte man sagen. Es ist ein prophetisches Buch. Man muss sicher vorsichtig sein in einer 1:1-Übertragung von gewissen Ereignissen, aber insgesamt ist es ja ein enorm dramatisches Buch. Und dieses Buch nimmt sich ja kein Blatt vor den Mund. Da werden ja wirklich Dinge beschrieben, die eben auch grausam und gruselig sind. Und insofern ist dieses Buch natürlich, oder wird in diesem Buch auch deutlich die Geschichte der Menschheit oder besonders der Menschen, auch der Christen, in diesen vergangenen 2000 Jahren. Und im Kleinen bildet sich natürlich da und dort auch unser eigenes Leben ab. Auch unser eigenes Leben ist ja manchmal dramatisch und von traumatischen Erfahrungen unter Umständen geprägt. Und was mir jetzt auffällt, ist, dass bevor all diese dramatischen Situationen erzählt werden, bevor das alles so seinen Lauf nimmt, ist am Anfang, so wie gesetzt, die Situation vor dem Thron Gottes. Bevor also sozusagen das Chaos versucht, die Kontrolle zu übernehmen, ist wie in Stein gemeißelt dieses Kapitel 4, wo einfach deutlich wird, Gott sitzt auf dem Thron. Und nichts und niemand kann ihn von diesem Thron stürzen. Und diese 24 Ältesten symbolisieren 2x12, man sagt das Alte Testament, das Neue Testament, die 12 Stämme Israel, die 12 Jünger Jesu. Also wirklich die ganze Geschichte, die jüdisch-christliche Geschichte, ist in diesen 24 Ältesten nochmal zusammengefasst. Und die ganze Geschichte des Volkes Gottes ist sozusagen um den Thron Gottes versammelt und gibt Gott die Ehre. Ich finde das ein enorm starkes Bild, auch für uns in dem Umgang mit den Ereignissen um uns herum, ob das jetzt nun die Flüchtlinge sind, ob das die Terroranschläge sind, ob das die Schrecken des Dritten Reiches sind oder was auch immer. Das alles ist geschehen und Katastrophen und so weiter gibt es auch in unserem eigenen Leben. Das alles geschieht, aber es ist wirklich wie in Stein gemeißelt, Gott sitzt auf dem Thron. Und das Volk Gottes ist um den Thron Gottes versammelt und gibt Gott die Ehre. Ganz egal, was passiert. Und ich möchte gerne das, was da in diesem Kapitel 4 zum Ausdruck kommt, ein bisschen herunterbrechen auf drei Bereiche unseres Lebens, auch unseres Gemeindelebens. Der erste Aspekt, den ich ein bisschen näher beleuchten möchte, ist das, was wir Retterliebe nennen. Kennt den Ausdruck, ist vielleicht ein bisschen altmodischer Ausdruck, Retterliebe. Damit ist gemeint, Johannes 3,16 zum Beispiel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist diese Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Diese Liebe, die ihn dazu getrieben hat, alles, was zwischen ihm und uns steht, wegzunehmen, von seiner Seite her wegzunehmen. Jesus war bereit, dafür sein Leben einzusetzen, sein Leben hinzugeben. Auch diese Gottesferne, zumindest für einen Augenblick zu erleben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und natürlich hängt damit zusammen, dass wir unser Herz von Gottes Herz bewegen lassen in diesem Sinne. Dass unser Herz wirklich geprägt ist von dieser Retterliebe, dieser hingegebenen Liebe zu den Menschen. Und diese Liebe zu den Menschen soll ja auch das sein, was unser Christsein kennzeichnet. Mir hat jemand mal so nebenbei gesagt, das Christentum ist ja die Religion der Nächstenliebe. Und ich dachte mir, okay, ist was Wahres dran. Klar, dieses Erbarmen, diese Barmherzigkeit, dieses Annehmen des anderen, diese Fähigkeit mitzufühlen, mitzuleiden, sich dem anderen wirklich zuzuwenden, mit einem offenen Herzen, klar ist das ein Kennzeichen des Christentums. Und ich denke, dass in unseren Tagen immer mehr auch herausgefordert ist, dieses Kennzeichen, dass wir uns wirklich dass wir uns Menschen in Liebe zuwenden. Also, Religion der Nächstenliebe, okay. Aber ich denke, bevor wir andere lieben, dürfen wir uns klar machen, dass wir selbst geliebt sind. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Wir müssen wissen, dass wir selbst geliebt sind. Und das ist einfach das Entscheidende, dass Jesus den Weg zum Vater geöffnet hat. Dass er die Liebe des Vaters offenbart hat. Oder um es in diesem Bild von Kapitel 4 auszudrücken, dass wir sozusagen gekrönt sind mit der Liebe des Vaters. Das ist unsere Krone, dass wir geliebte Söhne und Töchter Gottes sind. Das ist unsere Krone, die wir tragen, die Gott uns verliehen hat. Und das dürfen wir annehmen, das dürfen wir genießen, darüber dürfen wir uns freuen. Und manche tun sich da auch sehr schwer, und es ist oft ein langer Prozess, das wirklich anzunehmen. Ich bin von Gott geliebt, einfach weil ich bin und nicht weil ich irgendetwas tue oder mache, sondern einfach weil ich bin, freut sich Gott über mich und er hat mir diese Krone gegeben. Ich hoffe, ihr könnt euch auch freuen. Jetzt kommt da aber noch ein anderer Aspekt hinzu. Wäre das Christentum tatsächlich, ich sage jetzt mal, allein eine Religion der Nächstenliebe, dann würde etwas ganz Entscheidendes fehlen. Was würde fehlen? Wie lautet das Doppelgebot der Liebe? Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und ihm dienen und so weiter und deiner Nächsten wie dich selbst. Und ihr Lieben, da gibt es eine gewisse Gefahr, die ich auch da und dort erlebt habe und die sich vielleicht auch da und dort in gewissen theologischen Ansätzen vielleicht auch deutlich macht, nämlich die Gefahr, dass es wirklich primär und allein um die Menschen geht. Was meine ich damit? Wir möchten natürlich, dass Menschen sich bekehren. Wir möchten, dass Menschen einem größeren Unheil entgehen, sei es in dieser Welt oder sei es nach dem Tod, wie auch immer. Wir möchten, dass Menschen gerettet werden. Und manchmal versprechen wir Menschen auch ein besseres Leben, wenn sie Christen werden. Ein Christ ist nicht besser, aber er hat es besser. Also ist überhaupt keine Frage, dass Gott unser Leben verändert und dass es natürlich besser ist, zu Gott zu gehören, als nicht zu ihm zu gehören. Und dann laden wir Menschen zur Bekehrung ein. Aber ich weiß nicht, ob er euch aufgefallen ist, Jesus hat niemals Bekehrte um sich gesammelt, sondern er hat Jünger um sich gesammelt und Nachfolger. Und das ist ein haushoher Unterschied. Es geht nicht darum, dass Menschen sich bekehren und dann haben sie ein besseres Leben und dann kommen sie in den Himmel, sondern es geht darum, dass Menschen zu Jüngern werden, zu Nachfolgern werden, dass Menschen ihr Leben ganz und gar mit allem, was dazugehört, Gott anvertrauen und der Führung von Jesus anvertrauen. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich freue mich, wenn nächstes Jahr in den ersten Monaten hier das Thema Jüngerschaft auch in den Predigten behandelt werden wird. Also, manchmal erleben wir vielleicht oder stellen fest, dass das Motiv lautet, Menschen sollen errettet werden, ihnen soll es besser gehen, letztlich auch mir soll es besser gehen. Auch das ist ja manchmal mit dem Christwerden verbunden. Jetzt bin ich Christ geworden und mir geht es immer noch nicht besser, weil erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens das und das noch fehlt. Das ist ja auch so eine Denke, die ja manchmal auch vielleicht bei uns selber vorkommt. Und ich sage eben, an dieser Stelle heißt es, unsere Kronen niederzulegen. Die Krone, die Gott uns aufgesetzt hat, dass wir Söhne und Töchter sind, geliebte Söhne und Töchter sind, diese Krone vor ihm niederzulegen. Und zu sagen, es geht nicht in erster Linie um mich. Es geht nicht um mein Heil. Es geht auch nicht um andere Menschen. Und es geht auch nicht um ihr Heil in erster Linie. sondern in erster Linie geht es darum, dass Gott angebetet wird und dass er als der erkannt wird, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Also Retterliebe hat für mich diese andere Bedeutung, nämlich den Retter zu lieben. Wirklich den Retter zu lieben, von ganzem Herzen zu lieben. Und wie gesagt, nochmal zugespitzt, es geht dann nicht um mein Heil, es geht auch nicht um das Heil irgendeines Menschen, sondern es geht um die Anbetung Gottes, der allein anbetungswürdig ist. Ja, könnt ihr das so sacken lassen? Jeder Mensch ist zum Anbeter berufen. Jeder Mensch ist zum Anbeter Gottes berufen. Gott hat uns so geschaffen. Gott hat jeden Menschen so geschaffen, dass er ein Anbeter Gottes, und zwar des einen wahren Gottes, sein soll. Und jeder Mensch, der einen anderen Gott anbetet, ist ein Schmerz für Gott. Oder anders ausgedrückt, eine Majestätsbeleidigung. Gott ist der Einzige, der angebetet werden darf. Und es geht also nicht in erster Linie darum, so hart es vielleicht klingen mag, es geht nicht in erster Linie darum, dass Menschen vor dem Bösen errettet werden, sondern es geht in erster Linie darum, dass der Chor der Anbeter vor dem Thron Gottes vergrößert wird, damit Gott die Ehre bekommt, die ihm allein gebührt. Es geht nicht um uns Menschen, sondern es geht um Gott. Weil wir möchten, dass dieser Chor, dass diese Schar der Anbeter Gottes immer größer wird. Das ist der Fokus. Nicht die Errettung des Menschen, sondern die Vergrößerung des Lobes und der Anbetung Gottes. Also nicht ich und auch nicht der andere, sondern Gott an erster Stelle. Und die Krone, die Gott mir geschenkt hat, wirklich niederzulegen und damit auszudrücken, nicht ich, nicht mein Heil, nicht mein Wohlergehen, auch nicht der andere und seine Rettung und sein Wohlergehen ist das Entscheidende, sondern du bist das Wichtigste und das Zentrum in meinem Leben. Und nebenbei gesagt, diese Lebenshaltung bringt eine enorme persönliche Entspannung. Weil ich eben nicht auf die Probleme fokussiert bin, nicht auf die Menschen fokussiert bin, sondern auf Gott fokussiert bin. Und wenn ich auf ihn fokussiert bin, dann gilt dieses Wort aus dem Epheserbrief, dass wir in den Werken wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn wir in unseren eigenen Werken wandeln und in dem, was wir glauben, was wir jetzt tun müssten oder was Gott tun müsste. Es ist eine ganz enorme Entspannung, auf Gott zu gucken, so wie es in der Offenbarung ist, Kapitel 4. Das ganze Chaos beginnt erstmal damit, dass hier Gott auf dem Thron sitzt und sein Volk um ihn herum versammelt ist. Das bringt mich zum zweiten Punkt, der ist auch kürzer. Und zwar unsere Gottesdienste. Was ist der Grund, warum wir zu Gottesdiensten zusammenkommen? Jetzt seid ihr schon ein bisschen vorsichtig, gell? Also. Ja, gemeinsam anbeten. Genau, beides ist richtig. Gott hat uns zu Beziehungswesen, als Beziehungswesen geschaffen, dass wir wirklich zusammenkommen, dass wir uns auch aneinander freuen und dass wir es einfach genießen, auch die Andersartigkeit des anderen lernen zu genießen. Das ist manchmal schwierig, weil die Andersartigkeit uns eher herausfordert. Aber wirklich zu sehen, der andere, die andere ist genauso von Gott geliebt wie ich, tickt einfach anders, aber wir gehören zusammen. Gott verbindet uns, wir sind Glieder an dem einen Leib. Und was die Gottesdienste betrifft, so habe ich auch einen Vorschlag, den Fokus neu zu justieren oder zu überprüfen. Was ist unser Kommentar nach dem Gottesdienst? Also, das hat mir gefallen, das hat mir weniger gefallen, das fand ich ganz unmöglich, das war, naja, ganz gut. Also, wir beurteilen, um nicht zu sagen bewerten, verschiedene Situationen des Gottesdienstes, ob es mir gefällt. Ich bin sozusagen der Maßstab für das Gute und das Nicht-Gute. Gefallen mir die Lieder? Gefällt mir die Predigt? Gefällt mir irgendein Zeugnis? Gefällt mir die Leitung des Gottesdienstes oder was auch immer? Und ihr Lieben, die entscheidende Frage ist, könnt ihr sie selber schon formulieren? Gefällt es Gott? Das ist der entscheidende Punkt. Nicht gefällt es mir, sondern gefällt es Gott. Und ich denke, Gott hat immer Freude daran, wenn er in einem Gottesdienst angebetet wird. Und das mag nun ganz unterschiedlich geschehen. Und das mag auf eine Weise geschehen, die mir überhaupt nicht gefällt. Aber ich weiß, der andere ist einfach in der Gegenwart Gottes und er betet Gott an. Also, dass wir da einfach vorsichtig sind bei Bewertungen. Ich fand es so nett, der Johannes Hartl, glaube ich, war das, der dann erzählt hat, irgendjemand kam zu ihm und sagte, also dieses Lied hat mir überhaupt nicht gefallen. Und er sagte, weißt du was, dir muss es nicht gefallen, Hauptsache es gefällt Gott. Das war nicht für dich, das war für Gott. Genau. Wobei ich jetzt aber auch in Klammern sagen muss, ist natürlich schön, wenn Musiker üben und wenn sie ihre Lieder einüben und wenn die Instrumente gut gespielt werden und so, das ist damit jetzt nicht aufgehoben. Aber wirklich so dieses auf sich gucken und sagen, gefällt es mir und wenn es mir nicht gefällt, dann ist es schlecht. Das abzulegen und wirklich zu sagen, Herr, hast du deine Freude daran? Und natürlich kann es Situationen geben, wo Gott sich auch nicht drüber freut. Ja, das kann gut sein und da muss man dran arbeiten und das muss man klären. Aber erstmal wirklich zu fragen, ja Gott, gefällt es dir? Hast du Freude daran? Und es gab, jetzt nicht mehr so stark, aber es gab immer diese Diskussion der sogenannten besucherorientierten Gottesdienste. Und da wurde viel versucht, ja, da wurde sozusagen die Latte möglichst tief gelegt. Ja, wenn jetzt irgendjemand reinkommt, der darf sich nicht stören, der darf sich nicht anstoßen an dem und an jenem und so weiter. Und ich sage immer, wenn du in ein Fußballstadion gehst, was erwartest du dort? Du erwartest begeisterte Menschen. Ja? Alles andere wäre ja seltsam, wenn die auf den Rängen sitzen würden und mit den Däumchen drehen und sich mit dem Nachbarn unterhalten und sagen, was da unten passiert, ist mir egal. Sondern dass wir natürlich, wenn wir Gottesdienst feiern, dann stehen wir vor Gott und dann dürfen wir begeistert sein und dann dürfen wir das tun, was Gott gefällt. Und ich verspreche euch, dass Menschen, die in so einen Gottesdienst kommen, die merken das. Und manche sagen auch, ja klar, wenn ich in Gottesdienst komme, dann erwarte ich auch, dass da was anders ist. Sonst müsste ich ja nicht dorthin gehen. Also habt Mut und wir haben den Mut, dass wir Gottesdienst jetzt wirklich so feiern, dass sie Gott gefallen, primär, und nicht möglichst alles herausnehmen, was irgendjemandem irgendwie ein Anstoß sein könnte. Ja? Also ich finde es einfach wichtig, dass wir den Blick auf Gott gerichtet haben. Und wenn wir wirklich von Herzen anbeten, dann wird Gott gerade die Herzen derer berühren, die ihn noch nicht kennen. Das verspreche ich, weil Gott durch uns wirken möchte. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt und der gefällt mir eigentlich am besten. Die anderen zwei waren auch gut. Aber dieser dritte Punkt der Anbetung gefällt mir eigentlich am besten. Das ist Großzügigkeit. Ein Lebensstil der Anbetung ist ein Lebensstil der Großzügigkeit. Warum? Uns muss klar sein, alles, was wir haben, alles, was wir sind, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unsere Kraft, unsere Intelligenz, ist uns alles von Gott gegeben. Und darum geht es darum, dass wir das, was wir von Gott bekommen haben, wirklich großzügig auch einsetzen. Und dass wir nicht die Angst haben, dass wir irgendwie zu kurz kommen. Ich hatte unlängst ein Gespräch und da sagte mir jemand, ja, weißt du, ich als Selbstständiger, ich muss mich ja um alles selbst kümmern. Und dann hielt die Person inne und sagte, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja gar kein Selbstständiger, sondern ich bin ein Angestellter Gottes. Ich habe ja einen Chef und das ist Gott, der mir sagt, was ich tun soll. Fand ich eine interessante Einsicht. Wirklich zu sagen, mein Leben gehört dir. Und es gibt in so vielen Bereichen, in so vielen Situationen die Möglichkeit, großzügig zu sein. Großzügig in der Liebe. In der Hinwendung zu einem Menschen großzügig zu sein. In der Aufmerksamkeit, die ich einem anderen Menschen schenke, einfach großzügig zu sein. Zeit einzusetzen, Kraft, Energie einzusetzen. Großzügig zu sein, wenn es um Vergebung geht und um Versöhnung. Wirklich großzügig zu sein und zu sagen, Gott hat mir vergeben, er hat mir alles vergeben. Wer bin ich, dass ich die Vergebung zurückhalte? Großzügig zu sein. Großzügig zu sein natürlich auch im Bereich der Finanzen. Unterstützung zu geben. Auch die Finanzen gehören nicht mir, sondern gehören Gott. Und die Frage, jemand sagte immer so schön, die Frage ist immer, wie viel von Gottes Geld verwende ich für mich? Praktische Hilfe zu geben. Großzügig zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Menschen begegne, die großzügig sind, das ist immer schön. Das öffnet einem das Herz, wenn man merkt, hier ist jemand, der nicht festhält, sondern der bereit ist, loszulassen. Der einfach gibt. Es verändert die Atmosphäre ganz unwahrscheinlich. Dass wir im besten Sinne Verwalter sind, dessen, was Gott uns gegeben hat und eben nicht in die eigene Tasche arbeiten. Also loslassen, Großzügigkeit als eine Form von Anbetung. Und da gibt es sicher noch vieles dazu zu sagen, aber ich hoffe, ihr spürt einfach so diesen Unterschied, wo jemand versucht, Dinge festzuhalten, für sich einen Profit rauszuholen, sich selbst ja so wichtig zu nehmen, in den Mittelpunkt zu stellen. Und auf der anderen Seite jemand, der bereit ist, einfach loszulassen, seine ganze Person einfach zu öffnen und für andere Menschen zugänglich zu machen und Gastfreundschaft und alles, was da dazugehört, ist ein ganz großes Thema. Also das wünsche ich mir so sehr, dass Großzügigkeit wirklich ein starker Ausdruck von Anbetung ist und bleibt. Ich würde mit euch jetzt gerne eine Gebetsübung machen. Und zwar die Kronen niederlegen. Noch einmal, jeder von uns ist ein Königssohn oder eine Königstochter, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Gott hat uns mit dieser Krone geschmückt und daran dürfen wir uns freuen. Ihr dürft euch das jetzt gerne vorstellen, jeder von uns sitzt hier und hat so eine Krone auf dem Kopf, ja, könnt ihr das spüren? Ja, hier alles gekrönte Häupter, die hier so sitzen. Und damit in Verbindung einfach, dass Gott sagt, ich liebe dich, ich bin für dich, ich sorge für dich. Du bist mein geliebtes Kind. Und ich habe dich mit einem wunderschönen Geschenk versehen. Ich habe dir eine Krone aufgesetzt. Und dass wir dahin kommen zu sagen, vielen Dank, ich freue mich unwahrscheinlich, ich bin dankbar für dieses Geschenk und ich bin bereit, dieses Geschenk vor dir niederzulegen, loszulassen. Also wirklich Gott die Ehre zu geben, so wie es diese 24 Ältesten als Repräsentanten des Volkes Gottes getan haben. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere hinzugegeben werden. Und meine Frage ist jetzt ganz aktuell auch in dieser Situation, jeder von euch, seid ihr bereit, eure Krone niederzulegen, auch gemeinsam mit denen, die neu für die Gemeinde oder weiter für die Gemeinde verantwortlich sein werden. Diese Haltung der Anbetung zu haben, von uns selbst wegzuschauen auf ihn hin. Nicht was gefällt mir, sondern was gefällt Gott. Und es einfach nochmal auch bewusst wahrzunehmen, es geht nicht darum, dass wir Bekehrte sind, dass wir gucken, dass unser Leben irgendwie gerettet ist, sondern dass wir wirklich zu Jüngern, zu Nachfolgern Jesu werden. Menschen, die in unterschiedlicher Weise die Anbetung Gottes in ihrem Leben deutlich werden lassen. Und ich sage mal, wenn das die Basis ist, wenn das der Ausgangspunkt ist, auch für die neue Phase der Vineyard Bergedorf, dann habe ich keinen Zweifel, dass Gott sich daran freut. Und wenn Gott sich über etwas freut, dann geschehen tolle Dinge. Also ich würde gerne in diesem Gebet in zwei Schritten gehen. Ich würde es gerne beten hier. Erstens mal dieses Bewusstmachen. Ja, wir sind wirklich gekrönte Häupter. Gott hat uns mit seiner Liebe, mit der Liebe des Vaters gekrönt. Und dann die Bereitschaft, sozusagen in einer symbolischen Handlung diese Krone vor ihm niederzulegen und ihm damit wirklich in allem nicht nur die Ehre zu geben, sondern auch die Herrschaft über unser Leben ganz neu anzuvertrauen. Seid ihr bereit? Muss natürlich jeder für sich in seinem Herzen sehen, wie er damit umgeht und wie weit er gehen kann, aber ich würde gerne in dieser Weise jetzt beten. Lieber Vater, hab von ganzem Herzen Dank, dass du uns errettet hast, dass du uns erlöst hast, dass du uns befreit hast, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns mit deiner Liebe beschenkt hast. Und hab von Herzen Dank, Herr, dass du auf dem Thron sitzt und dass das das Bild auch der Offenbarung ist. Bevor alles Chaos geschieht, Herr, ist es eine unumstößliche Wahrheit, dass du auf dem Thron sitzt und dass dein Volk um dich herum versammelt ist. Und wir danken dir, Herr, dass du uns ja unser Leben einfach erlöst hast, dass du uns so wertvoll erachtest, Herr, dass du uns mit diesen Kronen und den weißen Kleidern ausgestattet hast. Herr, wir möchten jetzt von ganzem Herzen wirklich ausdrücken, dass wir dich lieben, Herr, dass du das Entscheidende in unserem Leben bist. egal welchen Beruf wir haben, egal in welcher Lebensphase wir sind, egal wie alt wir sind, egal ob wir krank oder gesund sind, ganz egal, Herr, wir möchten dir die Ehre geben. Wir möchten dir sagen, dass wir dich lieben und dass du das Zentrum und der Mittelpunkt nicht nur unseres Lebens, sondern alles bist, alles in allem bist, Herr. Und das Zeichen dafür, Herr, möchten wir wirklich das, was du uns geschenkt hast, dir zu Füßen legen, Herr. Wir möchten wirklich diese Kronen nehmen und sie dir zu Füßen legen. Und das sage ich jetzt so hinein, wer den Mut hat von euch, soll sich einfach auf den Kopf fassen und diese Krone symbolisch vor Gott niederlegen. Herr, ich nehme meine Krone, ich danke dir dafür und ich lege sie vor dich hin. Und ich gebe dir damit alle Ehre, Herr, zu der ich in der Lage bin, dir zu geben. Und ich möchte, Herr, dass du wirklich geehrt wirst von Anfang bis Ende, dass dein Loblied wirklich erschallt, Herr, und aus meinem Herzen kommt und allein dich meint und dich vor Augen hat. Ich gebe dir mein Leben, Herr. Ich gebe dir alles, was du mir geschenkt hast. Ich lege es vor dich hin und ich danke dir, dass du mein Gott bist, dass du mein Herr bist. Und ich bete dich an und ich bekenne, dass du allein wahrer und ewiger Gott bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Vater, der mich liebt, der Sohn, der mich erlöst hat, und der Heilige Geist, der in mir lebt und mir die Kraft gibt und mich zu deinem Zeugen macht, vor den Menschen und vor dieser Welt. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.